gehen eben sehr komplexe Formen. Das, was der Manuel auch gesagt hat, zum Beispiel Kühlkanäle können wir da schon mit darstellen, gewisse Formen, die übers Bearbeiten sehr viel Materialausnutzung brauchen. Das ist eigentlich der große Vorteil.
Jetzt haben wir jahrzehntelang Eisenpulver verarbeitet, jetzt kommt Kupferpulver in die Produktion. Also von, ich sage mal, unserem Werkzeugbau, Qualitätswesen, Produktionsplanung, unser Vertriebsteam natürlich, das Wir ist in dem Fall wirklich ein großes Wir, weil das geht nicht nur in einem kleinen Team oder zu zweit, Glück gesagt, sondern da steht der ganze Standort dahinter, dass wir dann solche Bauteile in Serie bringen können.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von MIBA Inside, dem Tech-Podcast der MIBA für alle MIBA-Kolleginnen und Kollegen und für alle, die sich für Technologies for a Cleaner Planet begeistern. Hier sprechen wir über das, was man normalerweise nicht sieht. Die Technik im Inneren von Motoren, Zügen, Schiffen, Windrädern, Wasserkraftwerken, Stromnetzen und vielem mehr. Unsere Expertinnen und Experten aus der MIBA erklären, wie unsere Bauteile dazu beitragen, Produkte und Anwendungen unserer Kunden sicherer, zuverlässiger und energieeffizienter zu machen. Und zeigen auch, warum wir in vielen dieser Spezialgebiete zur technologischen Weltspitze gehören. In der heutigen Episode geht es darum, wie gepresstes und gesintertes Metallpulver das Laden von E-Autos so richtig schnell macht. Meine heutigen Gäste sind Manuel Pohn, er ist R&D-Teamleader dieser Kupferteile bzw. dieser Produktionsunit und Robert Hellen, er ist Materialexperte und Innovation Manager. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Grüß euch. Mein Name ist Ortrun Schandl. Ich freue mich, euch durch diesen Podcast begleiten zu dürfen. Zu Beginn jeder Episode wollen wir unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen. Das machen wir jetzt auch mit euch. Also kommen jetzt ein paar kurze Fragen an euch. Robert und Manuel, euer Lieblings-Sinterteil.
Naja, bei mir ist das relativ einfach. Alles, was glänzt, kupfrig glänzt, somit alle Kupferteile, die wir aktuell in Entwicklung haben und produzieren.
Robert.
Und meine Antwort muss eigentlich sein, nachdem ich für Pulverwerkstoffe verantwortlich bin, kann ich mich schwer festlegen.
Alle.
Bin Fan von allen Sinterteilen, solange wir Metallpulver verwenden.
Erzählst du mal, wie lange seid ihr beide schon in der MIBA?
Ich bin seit 2016 in der MIBA, bin da direkt von der Universität gekommen, bin noch immer, so wie seit Start in der Forschung und Entwicklung tätig, kümmere mich auch schon seit 2016 um Pulverwerkstoffe und jetzt eben seit circa 3 Jahren auch ums Innovation Management.
Du hast also schon ein 10-jähriges Jubiläum hinter dich
noch
gebracht.
Nicht ganz, ist Oktober, genau.
Im Oktober?
Ja, fast, genau.
Oder bist du geehrt
sogar? Im Oktober, genau.
Fühlt man sich
ja,
dann alt?
Fühlt man sich ohnehin schon.
Dann
mit einem
10-Jahres-Jubiläum
in der Firma noch einmal älter.
Ja. Okay.
Genau.
Manuel, hast du schon dein 10-Jahres-Jubiläum hinter dir?
Ja, ich habe schon hinter mir gebracht, sozusagen letztes
jünger.
Jahr. Genau, bei mir ein sehr ähnlicher Verlauf. Also 2014 die Diplomarbeit bei der MIBA gemacht und ja, eigentlich dann hängen geblieben. Verschiedene Stationen und seit 4-5 Jahren intensiver eben die Beschäftigung mit Kupfer und auch Aluminiummaterial.
Also Stichwort Diplomarbeit, die du bei der MIBA gemacht hast. Was hast du denn für eine Ausbildung hinter dir?
Ja, habe an der TU Graz Maschinenbauwirtschaft studiert und wie es oft so ist im Masterstudium, verfliegen dann die Semester schneller wie im Bachelorstudium und irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich festgestellt habe, ich brauche eine Diplomarbeit. Und habe mich dann bei der MIBA beworben sozusagen für die Diplomarbeit und muss gestehen, dass mein jetziger Chef auch Thomas schon das Interview durchgeführt hat mit mir und seitdem, ja, mitgefangen sozusagen und seitdem bin ich sehr gerne dort.
Bei mir war es so ähnlich, ich habe auch Technische Universität gemacht, aber in Wien, nicht in Graz, habe da Technische Chemie studiert und mich dann schon während dem Masterstudium in den Bereich Pulvermetallurgie spezialisiert, habe das dann abgeschlossen, habe dann noch Doktorarbeit oder PhD gemacht im Bereich pulvermetallurgische Stähle und Hartmetall und bin dann, ja, hat sich so ergeben, 2016 ist die Entscheidung zwischen meiner betreuenden oder finanzierenden Firma und der MIBA gefallen, habe mich dann für die MIBA entschieden. Also habe eigentlich dieses Feld der Pulvermetallurgie studiert.
Mhm. Aber dass man nicht nur studieren muss, um bei euch und in eurem Team sehr erfolgreich zu sein, das werden wir später auch nochmal hören. Gehen wir jetzt mal zu diesem heutigen Thema. Also es geht grundsätzlich um Sintern, das werden wir jetzt gleich nochmal klären. Aber vorab, diese Sinterteile, das sind kleine Komponenten, die, wie wir schon im Intro gesagt haben, in größeren Antrieben, Getrieben und so weiter vorkommen. Wo genau, wenn ich mir jetzt diesen Podcast anhöre, wo genau kommen denn in meinem durchschnittlich täglichen Leben, wenn ich sage, ich fahre vielleicht mit dem Auto zur Arbeit, ich habe eine Wohnung, ich fliege hin und wieder auf Urlaub, wo kommen denn da Sinterteile vor?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn du mit einem Auto da jetzt zur Podcastaufnahme fährst, sind mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Teile der MIBA-Sinta da drinnen. Also wir sind sehr dominierend in der Automobilindustrie mit Bauteilen zu Hause, da im Getriebe, im Motor, also eigentlich alle europäischen, würde ich sagen, Automobilhersteller.
Gibt es noch andere Anwendungsbereiche, wo ich vielleicht gar nicht dran denken würde, dass da Zahnradeln von der MIBA drin sind?
Ja, neben Automotive gibt es auch das sogenannte Non-Automotive-Business, also sozusagen alles, was irgendwie fährt, kann man davon ausgehen, dass irgendwo Sinterteile drinnen sind.
Ein weiteres Beispiel abseits von Automobilanwendungen wäre der Industriebereich, wo wir zum Beispiel in Brasilien Teile für Kompressoren herstellen.
Wir haben jetzt die ganze Zeit von Sinterteilen gesprochen, jetzt klären wir mal die Frage, was ist denn eigentlich Sintern? Wer antwortet da jetzt? Der Innovationsmanager oder Materialexperte in dem Fall?
Kann ich machen.
Der Robert.
Also wir haben als Rohstoff ein Metallpulver, hast du es am Anfang schon angesprochen, das wir dann verpressen. Das heißt, kann man sich so vorstellen, es wird das Metallpulver in eine Form gefüllt. Es kommt ein Oberstempel, ein Unterstempel und das Metallpulver wird zu einem Bauteil verpresst. Das hat schon eine gewisse Festigkeit, muss aber, damit es wirklich ein metallischer Bauteil wird, noch einmal, man kann es Backen nennen, einer thermischen Behandlung zugeführt werden. Da kommt es bei uns durch den Sinterofen und diese zusammengepressten Partikel verbinden sich im Sinterofen dann zu einem fertigen metallischen Bauteil. Und in vielen Fällen ist der Bauteil dann auch fertig, ja, muss man sagen.
Das heißt, du musst ihn dann nicht mehr nachbehandeln?
Muss nicht, es gibt einige Nachbehandlungsschritte, es gibt, wir werden es dann vielleicht nennen, Umformschritte, Kalibrierschritte, ich kann es Wärme behandeln, also härten, ist aber eigentlich alles optional. Es gibt einige Teile, gerade unsere hochvolumigen, die werden wirklich gepresst, gesintert und dann an den Kunden ausgeliefert.
Mhm.
Also ein sehr effizienter Prozess, deswegen auch Automobilindustrie. Die Stahlpulvermetallurgie ist eigentlich bekannt dafür, hochvolumig Bauteile sehr kostengünstig herzustellen.
Vielleicht hochvolumig, also da sprechen wir dann bis zu Millionen Teile, die wir da produzieren können mit dieser Prozessroute. Und wie es der Robert schon erwähnt hat, es ist eine sehr, sagen wir, komplexe Prozessroute, die aber sehr vielfältig ist und wo ich eigentlich sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Bauteile eben herstellen kann.
Das heißt, du hast es gesagt, Sintern ist so ähnlich wie Backen. Die Förmchen sind vielleicht so ein bisschen wie in der Sandkiste. Ich habe unterschiedliche Förmchen, da kann ich das Material reinfüllen,
genau.
Pressen. Mit dem Unterschied, dass halt dann das Sandförmchen nicht auf 1000 Grad erhitzt wird. Manuel, was hat denn das für einen Vorteil? So ein Sinterofen hat über 1000 Grad. Warum schiebt man das dann durch so einen Ofen dann durch, dieses schon gepresste Metallpulver?
Ja, man kann sich's vorstellen, wenn man ein Zahnrad jetzt hat im Auto, das wird natürlich belastet. Also das Zahnrad muss ja was bewirken mit dem Auto, Kraft übertragen. Und wenn wir das Pulver jetzt nur zusammenpressen, dann habe ich nur zusammengepresstes Bauteil, sozusagen keine Festigkeit. Und der eigentliche Sinterprozess sorgt dafür, dass eben die Partikel ineinander diffundieren in diesem Fall und somit auch die Festigkeit erhalten, die sie erhalten müssen.
Ineinander diffundieren heißt, sie verschmelzen miteinander oder?
Ja.
So
eigentlich
ganz genau
was
nicht.
Sehr interessant ist, jeder glaubt ja, da wird es flüssig. Ich meine, ja. Wir sind bei 1120, 1130 Grad.
Ja.
Es wird aber bei den meisten Werkstoffen, die wir verwenden, nichts flüssig. Also dieser Diffusionsprozess, den der Manuel angesprochen hat, der passiert in der Festphase. Das heißt, Schmelzen tut gar nicht unbedingt was bei uns.
Aber sie verbinden sich.
Sie verbinden sich, genau, durch chemische Prozesse, die aber keine Schmelze beinhalten.
Und die Festigkeit im Vergleich zu Vollmetall, kann man das irgendwie vergleichen?
So eine Daumenregel wäre ungefähr 80% bis vergleichbar. Wenn wir dann unsere Umformprozesse dem Sintern noch anschließen, dann kommen wir in den belasteten Bauteilbereichen ohnehin auf Volldichte und dann sind wir gleichwertig.
Mhm. Wer jetzt genau wissen will, wie so ein Sinterprozess abläuft oder wie es bei uns auch in den Standorten ausschaut, kann sich gerne auf YouTube die MIBA-Videos anschauen und auch gern den MIBA-Group-Channel abonnieren und uns folgen. Da sieht man doch in einigen Videos animiert bzw. auch live in unseren Standorten, wie so ein Sinterofen ausschaut, wie das Metallpulver ausschaut, bevor es in Formen gegossen, kann man das sagen, bei Pulver wird Formen gebracht,
würde ich sagen, wird gefüllt. Es wird gefüllt oder
gepresst.
Also wie es in Formen gefüllt wird und dann den weiteren Produktionsprozess durchläuft. Kommen wir also jetzt zum Bauteil des Tages. Manuel, du hast schon erwähnt, es geht um Kupferteile, also um Kupfermetallpulver. Und diese Kupferteile sind hochleitfähig und kommen in der Ladeinfrastruktur von E-Autos zum Einsatz. Das klingt jetzt irgendwie sehr komplex. Wie können wir uns das jetzt vorstellen, dass ein Bauteil, das zuerst Metallpulver war, dann gepresst wird und dann hoch erhitzt wird, aus Kupfer in einer Ladeinfrastruktur zum Einsatz kommt? Und warum genau das?
Ist grundsätzlich relativ einfach. Man kann sich jetzt vorstellen, was vorher beim Verbrenner die Tankstelle war, wo man einen Diesel oder einen Benzin reingefüllt hat. Ist natürlich bei Elektroautos jetzt der Strom, den wir tanken müssen. Und um im Strom möglichst schnell und effizient von der Ladesäule in die Batterie des Autos zu transferieren, benötigt man natürlich hochleitfähige Materialien. Und Kupfer eignet sich da perfekt. Also ist unter den gängigen Materialien dieses Material mit der höchsten Leitfähigkeit, elektrisch wie auch wärmetechnisch. Und wir haben uns überlegt, wo können wir unsere Bauteile einsetzen, was sind die Vorteile unserer Technologie, und sind da darauf gestoßen, dass eben in der Ladesäule, man kann sich das so vorstellen, es gibt ja bei der Ladesäule habe ich ja die Verbindung zwischen Ladesäule und Auto, sozusagen den Zuz, den ich dann ins Auto reinstecke. Und genau dieser Zuz vorne muss ja natürlich dann wirklich eine hohe Stromdichte übertragen können. Und genau dort vorne findet sich dann unser Bauteil.
Und Kupfer deswegen, weil das im Vergleich zu anderen Metallen einfach extrem leitfähig ist, oder wie?
Genau, zwei Vorteile. Zum einen extrem hohe Leitfähigkeit elektrisch. Und was der Robert vorher gesagt hat, für Festigkeit bei eisenbasierten Bauteilen gilt da analog jetzt für unsere Nicht-Eisenmetalle. Das heißt, Kupfer hat gleichwertige Materialeigenschaften wie Vollkupfer, nur dass wir eben den Vorteil haben der Formgebung sozusagen und da eben unsere Vorteile ausspielen können.
Erzähl das vielleicht ein bisschen genauer. Du hast jetzt das Vollkupfer angesprochen, die Festigkeit ist gleich, aber du hast den Vorteil, wenn du eben eine Form hast, wo du das Pulver reinpressen kannst. Das ist jetzt konkret eigentlich auch der Vorteil bei allen Sinterbauteilen, aber auch beim Kupfer. Was kannst du da genau machen? Also was hast du da für Freiheiten, die du mit einem Vollmetall nicht hast?
Genau, man kann sich so vorstellen, dass natürlich so stromführende Bauteile teils sehr komplex sind, also auch in der Geometrie sehr komplex sind. Das muss dann nicht nur ein Rohr sein, sondern kann auch dann Abzweigungen haben oder verschiedene Aufbauten sozusagen. Und man kann sich vorstellen, wenn ich so ein komplexes Bauteil aus Vollmaterial heraus arbeite, sozusagen, habe ich natürlich sehr viel Materialabfall. Es ist sehr aufwendig. Kupfer ist, sage ich mal, mäßig spannend zum Bearbeiten.
Wieso?
Kupfer ist sehr teigig sozusagen und zieht sehr lange Späne. Das heißt, jeder Bearbeiter freut sich, wenn er nicht möglichst viel bearbeiten muss von Kupfer. In diesem Schritt haben wir einfach den mega Vorteil, dass wir die komplexe Struktur, die komplexe Form schon im Werkzeug abbilden können und ich sage mal, Materialausnutzungsgrad von knapp 99% haben. Das heißt, 1% von Gesamtmaterial, was wir einsetzen, fällt noch weg in kleinere Bearbeitungsschritte. Aber im Großen und Ganzen nehmen wir die Menge Pulver, was wir benötigen, und aus dieser Menge Pulver machen wir Bauteil.
Das heißt, du kannst aus einem wertvollen Rohstoff das Maximum rausholen.
Genau.
Beim aktuellen Kupferpreis fast noch besser, als wenn man an Stahl oder Eisen denkt. Ja.
Mhm. Das heißt, dieses Bauteil ist im Zuz sozusagen bei der Ladestation. Heißt das, dass in Zukunft alle Ladestationen so kleine Kupferzylinder drin haben werden, damit das Laden so richtig schnell geht?
Also im besten Fall ja, wobei da muss man ein bisschen realistisch sein. Also unsere Bauteile kommen in den, High-Performance-Ladestationen rein. Man muss jetzt nicht erwarten, dass man jetzt bei der zu Hause bei der Wallbox jetzt der Kupferteile von uns drinnen findet, sondern da geht es wirklich um Schnellladestationen. Das heißt, wenn ich in wenigen Minuten ein Auto aufladen will, wo richtig hoher Strom drüber fließt, dort wird man unsere Bauteile finden. Und zukünftig natürlich, wir sind ja nicht gebunden an die Ladeinfrastruktur sozusagen oder jetzt auf die Ladestation, sondern wir können hochleitfähige, komplexe Bauteile herstellen. Und der nächste Schritt wird da werden, auch diese im E-Auto zu finden und zu suchen und dort einzusetzen.
Das ist vielleicht vorher ein bisschen untergegangen in der sehr einfachen Erklärung, wie der Sinterprozess funktioniert mit einer Form Ober-Unterstempel. In der Realität sind das ja meist mehrere Stempel. Es gehen eben sehr komplexe Formen. Das, was der Manuel auch gesagt hat. Zum Beispiel Kühlkanäle können wir da schon mit darstellen. Gewisse Formen, die übers Bearbeiten sehr viel Materialausnutzung brauchen. Das ist eigentlich der große Vorteil.
Kühlkanäle im Auto dann?
Nein, Kühlkanäle im Bauteil. Im Speziellen dafür den Stecker, der ist gekühlt. Und das ist für uns dann weit effizienter herzustellen als über eine spannende Bearbeitung.
Robert, du bist Innovation Manager oder Innovationsmanager. Wie kommt man eigentlich auf diese Idee? Gut, du bist Materialexperte, du bist Metallpulverexperte, aber wie kommst du auf die Idee, ein neues Metall und eine neue Anwendung auszuprobieren? Weil hauptsächlich, ihr habt es vorher, glaube ich, auch schon erwähnt, sind ja gesinterte Bauteile aus Stahleisenpulver. Also wie bist du auf das gekommen, dass du gesagt hast, jetzt machen wir das einmal?
Richtig, bin ich nicht alleine drauf gekommen. Wir sind eben mit einem Großteil unserer Bauteile in der Automobilindustrie und haben uns da schon vor mehreren Jahren die gesamte Firma strategisch Gedanken gemacht, wie können wir da andere Märkte erschließen, andere Anwendungen, vielleicht auch andere Werkstoffe bei uns verarbeiten. Und aus dieser Gesamtstrategie haben wir einiges an Werkstoffen definiert, die mit unserem Equipment realistisch herstellbar sind. Das waren unter anderem eben das Kupfer, Aluminium. Wir haben zumindest R&D-seitig auch uns mit Titan beschäftigt. Und somit hat sich der Kreis da eigentlich geschlossen. Ja. Dazu kommt auch natürlich, Kundeninteresse ist dann auch immer mehr gekommen. Wir haben dann, nachdem wir wussten, wir können Kupfer verarbeiten, haben da einiges an Patenten mittlerweile, an sehr speziellen Verfahren, die nur die MIBA Sinter kann. So hat das eigentlich dann ineinander gegriffen.
Aber ich habe auch herausgehört, sehe ich das richtig, dass ihr im Rahmen dieser Entwicklung, also wenn du gesagt hast, ihr habt euch jetzt dann näher damit beschäftigt, auch über das Material noch mehr gelernt habt dann?
Das ist sehr spannend, beschreibt jetzt ein bisschen, wie wir da die Entwicklung gemacht haben. Es ist ja nicht so einfach, also wir haben zu Beginn neue Materialien ausprobiert im Team und haben gesehen, okay, da besteht eine Möglichkeit, da kann man was draus machen. Und wie so oft natürlich muss ich dann irgendwo schauen, okay, was mache ich damit? Und zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, war ein Glücksfall, hat auch ein Kunde angefragt nach einem Kupferbauteil. Und wir haben dann diese Chance einfach wahrgenommen und haben gesagt, okay, da scheint es Marktinteresse zu geben, in diese Richtung gehen wir. Und dann haben wir uns ein bisschen vorgehandelt, weil wir haben eigentlich keine Expertise gehabt in diesem Bereich. Somit haben wir immer sehr viel Kundenwissen abgezogen natürlich, was benötigt der Kunde. Und zugleich haben wir dann immer schauen müssen, okay, wie können wir das Ganze weiterentwickeln, technologisch, materialtechnisch und so weiter. Und das ist ein bisschen so ein Geben und Nehmen immer in Zusammenarbeit mit einem Kunden. Und eben das Produkt, was ich vorher erklärt habe, war eigentlich genauso ein Thema, wo wir unter Anführungszeichen per Zufall mit dem Kunden in Kontakt gekommen sind. Er hat gesagt, er ist auf der Suche nach einem, der das herstellen kann. Haben wir gesagt, ja, wir hätten einen sehr innovativen Ansatz. Und so war das eigentlich innerhalb von 10 Monaten, haben wir von Erstkontakt mit dem Kunden bis zu eigentlich Serienbeginn das Teil auf die Welt bekommen sozusagen und sind dann Serie gegangen.
Also in einer sehr engen Zusammenarbeit einfach auch mit dem Kunden diese Klar. Entwicklung. Ja. Spannend. Die Sinterer der MIBA, so nennt man euch ja innerhalb der MIBA, also die Österreichischen sind in Forchdorf daheim. Die MIBA Sinter Austria ist also ein Standort, an dem die MIBA sowohl forscht und entwickelt, als auch, wie du schon angesprochen hast, die Serienproduktion hat. Erzählt mal ein bisschen, wie das dann für euch so ineinander greift, wie so eine derartige Produktentwicklung, du hast schon die Kundenseite erwähnt, aber wie es dann bei euch am Standort so abläuft und was für Vorteile das hat, dass du nicht nur einen Entwicklungsstandort hast, sondern eine komplette Produktion auch schon dastehen hast.
Zurückkommen auf das Produkt nochmal. Wie gesagt, wir haben da sehr spezifische Kundenanforderungen bekommen und natürlich haben wir in unserer Entwicklungsabteilung auch Equipment, um das herzustellen. Und natürlich ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt ein Teil mache als Prototyp oder ob ich dann viele Tausende mache. Und genau für diesen Ansatz, dass wir dann von einzelnen Prototypen das Ganze in der Serie überführen, ist natürlich essentiell wichtig, das Know-how und die Fachexpertise von unseren langjährigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nutzen zu können. Und genauso findet auch die Entwicklung statt. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo wir wissen, das Bauteil geht in Serie oder wird hochvolumig starten, nutzen wir auch das Know-how der Fachkräfte. Und die geben uns dann wertvolle Tipps natürlich. Ja, wie kann man das machen? Wie können wir da ja Tausende von Teilen am Tag herstellen? Und ohne dem Know-how würde es nicht gehen.
Mhm. Ganz klar. Und man muss auch sagen, während dieser Strategie, ich meine, die hat am Papier existiert, wir haben natürlich gewusst, wir können unser Equipment verwenden. Trotzdem müssen wir da eigentlich bei jedem Prozessschritt was adaptieren. Und das geht halt sehr gut, ja, wenn die Entwicklung, die Produktionsanlagen Zutritt zu denen hat oder da mit den Kollegen, Kolleginnen draußen ja an den unterschiedlichen Rädchen dreht. Also es war wirklich schon für jeden, angefangen vom Pulver, vom Füllen, Pressen, Sintern, Umformen. Es ist eigentlich kein Prozessschritt, exakt dieselbe Einstellung auf der Anlage, wie es bei den Stählen ist, muss man schon sagen.
Und zusätzlich auch ein großer Sprung. Jetzt haben wir jahrzehntelang Eisenpulver verarbeitet, jetzt kommt Kupferpulver in die Produktion. Also von, ich sage mal, unserem Werkzeugbau, Qualitätswesen, Produktionsplanung, ja, unser Vertriebsteam natürlich. Das Wir ist in dem Fall wirklich ein großes Wir, weil das geht nicht nur in einem kleinen Team oder zu zweit, Glück gesagt, sondern ja, da steht der ganze Standort dahinter, dass wir dann solche Bauteile in Serie bringen können und weiterblickend ja, weg von oder zusätzlich zu Forchdorf dann auch global das einzusetzen.
Das Wir ist schon das Stichwort, das wir jetzt wieder aufgreifen möchten. Das möchte ich euch fragen. Erzählt ein bisschen von eurem Team. Wie, also ihr habt schon erwähnt, ihr arbeitet von, wo das Pulver ankommt wahrscheinlich, bis zu dem Teil, bis zu dem Moment, wo das Teil fertig rauskommt, arbeitet ihr sehr eng zusammen. Aber erzählt ein bisschen, wer ist dieses Wir? Wie arbeitet ihr zusammen? Und ich habe schon vorher erwähnt, es sind ja nicht nur Universitätsabsolventen, die bei euch im Team sind und in der Entwicklung. Wie ist das denn aufgeteilt bei euch? Wen braucht ihr für so eine Innovation oder für so ein erfolgreiches Produkt?
Wir brauchen eigentlich jeden oder alle, ja, sehr divers, würde ich sagen. Also wir sind entwicklungsseitig die Kernmannschaft oder ich sage mal das Headquarter ist in Forchdorf, Österreich. Sind aber auch auf allen unseren 5 Produktionsstandorten entwicklungsseitig vertreten. Also haben da überall unsere R&D-Teams sitzen mit unterschiedlichen Expertisen. Und du hast das eh schon angesprochen, es ist von, wie man es vielleicht erwarten wird, Leuten, die Maschinenbau studiert haben, genauso wichtig wie Leute, die bei uns gelernt haben, MIBA-Lehrlinge, die dann sich spezialisieren, die dann bei uns in der Entwicklung anfangen.
Ja, wir haben auch, was immer wieder vorkommt, ist, dass man lang gediente Produktionsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann sozusagen die letzten Jahre das Know-how in die Entwicklung verlagern, gibt es immer wieder. Wir haben genauso gelernte Härter sozusagen, also die Wärmebehandlungsexperten, die wir auch benötigen. Also es ist sehr, sehr vielfältig von bis. Und die Tätigkeiten sind auch dementsprechend vielfältig. Also von, man kann sich jetzt vorstellen, wenn wir beginnen mit Pulver, das zu verpressen, da einen Prozess zu entwickeln, von Vermessungstätigkeiten bis zu Tätigkeiten im Labor, zur Schliffanalyse, Mikrostrukturanalyse, bis hin zu Festigkeitsprüfungen. Ich muss die Bauteilkennwerte auch abtesten. Also da kann man sich schon vorstellen, wie vielfältig da das Aufgabengebiet ist.
Das auch das. Muss man dazu, was wir uns eigentlich schon immer auf die Fahnen schreiben, dass wir von der Werkstoffprüfung über die Bauteilprüfung bis zur Systemprüfung eigentlich alles abdecken in der Amoeba Sinta. Dazu brauche ich ja die gesamte Mannschaft eigentlich und alle Expertisen. Und das haben wir uns jetzt eigentlich auch für die Kupferbauteile, genauso wie in der jüngeren Vergangenheit weichmagnetische Bauteile, uns eigentlich diesen Kreis immer wieder angeeignet. Also genauso die, angefangen vom Pulver bis zur Prüfung am System, ja, sei es ein Motor, sei es dann ein E-Motor.
Super. Das heißt, es braucht das gesamte Team, egal welche Ausbildung Sie haben, alle greifen ineinander. Was ist denn noch entscheidend dafür, dass ihr ein erfolgreiches Produkt entwickelt? Also Team war, ist wahrscheinlich das Hauptentscheidende. Gibt es sonst noch Komponenten, wo ihr sagt, ohne die können wir eigentlich auch nicht erfolgreich entwickeln?
Ich bin überzeugt davon, was sehr essentiell ist, ist einfach die Freiheit, auch mal schräg zu denken. Ansonsten würde man nicht auf die Produkte draufkommen oder wenn tausende Leute sagen, es geht nicht, wir wissen es sehr oft nicht, dass es geht und machen es halt dann. Wir kommen dann meistens auch drauf, dass es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig funktioniert, aber bis dato haben wir meistens noch einen Weg gefunden, wie man es geht machen. Und das ist das Thema. Also wenn wir, klar, dass das jetzt entwickeln nicht immer einfach und lustig ist, ist logisch. Man findet Hürden, man findet oft Sachen, wo man sagt, boah, das ist jetzt technisch einfach grenzwertig. Aber was einfach der Mix und der diverse Mix ausmacht, ist, dass man sehr viele verschiedene Ansätze hat. Und wenn man sie dann nicht komplett verschließt, sondern die ja nachgeht bis zu einem gewissen Punkt und sagt, okay, probieren wir einfach mal was, wo wir vermuten, es wird nicht funktionieren, zumindest lernen wir immer wieder was dazu und so sozusagen handeln wir uns noch vor, um eben solche Produkte zu entwickeln.
Mhm. Sind dann vielleicht oft die vermeintlich blöden Fragen von einem Nicht-Fachexperten oder aus einem anderen Fachbereich, die einen dann einmal in eine andere Richtung denken lassen. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Wir haben es auch schon mal besprochen, eigentlich nicht nur Maschinenbauer, Werkstoffler, ja, wir haben schon Physiker bei uns gehabt. Also wir decken wirklich sehr viele Fachbereiche ab. Ja. Das Thema KI wird jetzt da immer wichtiger. Das Thema Roboter, humanoide Roboter, also da kann man eigentlich sagen, werden wir ja immer alle Fachbereiche brauchen.
Super. Das klingt schon einmal sehr abwechslungsreich bei euch in der Arbeit. Was taugt euch denn eigentlich am meisten?
Ich muss für mich gestehen, ich bin kein repetitiver Mensch. Also wenn ich jeden Tag das Gleiche machen müsste, würde ich das nicht lang machen, weil es einfach langweilig finde. Es ist Gott sei Dank bei den Mieber meistens so, dass man das eh nicht hat, das Thema, dass man jeden Tag das Gleiche macht, sondern eher das Gegenteil, dass das sehr abwechslungsreich ist. Und mit dem kann ich sehr gut umgehen. Ich weiß, Glück sagt jetzt noch nicht, was ich in einem halben Jahr mache. Es wird in dem Fachbereich bleiben, das ist klar. Aber was für ihre Projekte und was wir gerade entwickeln, kann ich nicht sagen. Und ja, das ist das, was spannend macht.
Ja, da stimme ich Manuel zu. Auf jeden Fall, es bleibt spannend. Es ist jeden Tag spannend. Für mich speziell, nachdem ich da für Pulverwerkstoffe verantwortlich bin, nachdem wir das global brauchen, muss ich auch sagen, für mich, ich gehe immer gern rein oder finde es auch immer spannend, mit unseren anderen Standorten zusammenzuarbeiten, deren Equipment, deren Problemstellungen da zu bearbeiten. Das ist eigentlich auch ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir wirklich allen Kontinenten fast vertreten sind. Das möchte ich eigentlich nicht missen, muss ich sagen.
Die MIBA entwickelt ja Lösungen und Technologien, die die Produkte ihrer Kunden effizienter, umweltfreundlicher und sicherer machen sollen. Wie zahlt da diese Kupferkomponente darauf ein?
Es zahlt nicht nur die Kupferkomponente darauf ein, würde ich sagen. Also das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, mit dem haben wir uns auch schon befasst, haben doch auch mit einem unserer Lieferanten eine sehr extensive Auswertung hinsichtlich CO2-Footprint von unseren Produkten gemacht. Wir haben einen 80% geringeren Produkt-Carbon-Footprint als die konventionelle Stahlroute. Das hat aber unterschiedliche Gründe und einer der Hauptgründe ist aber unser Ausgangsmaterial. Das Eisen- oder Stahlpulver wird schon als Schrott hergestellt. Das heißt, unser großer Vorteil ist eigentlich, dass wir schon einmal mit fast null starten als Ausgangsprodukt. Wir haben fast 100% unseres Rohstoffs nutzen wir, um das Produkt herzustellen. Das ist natürlich im Gegensatz zu einer Bearbeitung ja, auch um Längen besser. Also das gilt für Kupfer genauso wie für Eisen, Stahl, der eigentliche große Vorteil der Pulvermetallurgie.
Die Anwendungen oder die Applikationen, die wir entwickeln und wo wir die es einsetzen, klar, wenn wir jetzt in Richtung E-Mobilität gehen, trägt es dazu bei, eben Umweltbelastungen zu senken und das ist eine ganz klare Vorgabe auch eigentümerseitig natürlich und auch unser Antrieb, dass wir sagen, okay, was können wir eben dazu beitragen, um da einen großen Schritt mitzumachen oder mitzugehen.
Vielen Dank, lieber Robert, lieber Manuel, für dieses spannende Interview. Schön, dass ihr zu uns hier ins Studio gekommen seid.
Danke fürs Dabeisein. Ja.
Danke, haben wir gerne gemacht.
Gemeinsam gestalten wir Technologies for a Cleaner Planet. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt diesem Podcast gerne auf der Plattform eurer Wahl. Die nächste Folge gibt's dann wieder am ersten Dienstag im nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.